Wir hatten letztes Mal einen Abschnitt besprochen, eigentlich einen recht übersichtlichen Abschnitt. Wir sind auf die Einzelheiten dieses Abschnittes eingegangen. Aber ich wollte das gerne mal als Gelegenheit wahrnehmen, über die 12 Jünger, die dann auch Apostel genannt werden, zu sprechen. Es scheint mir sinnvoll zu sein, dass wir diesen kurzen Abschnitt zunächst noch einmal lesen und dann fortfahren in der Besprechung der Jünger, die ja dann eben auch Apostel genannt werden. Manches werden wir wiederholen, weil einige letztes Mal nicht da waren, aber dann hoffe ich, dass wir mit den Aposteln durchkommen. Es geht um die Verse Lukas Kapitel 6, 12 bis 16. Lukas 6, die Verse 12 bis 16. Wir hören auf das Wort Gottes. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er, also Jesus, hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphäus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der auch zum Verräter wurde. Meine Brüder und meine Schwestern, Jesus hatte schon Nachfolger. Er hatte schon Jünger. Das Wort, das wir mit Jünger übersetzen oder das normalerweise im Neuen Testament mit Jünger übersetzt ist, meint nichts anderes als Schüler. Mathetes, ja? Das ist das normale Wort für Schüler oder auch Student. Die hatte Jesus schon, aber zu einem gegebenen Zeitpunkt betete er, ich will jetzt 12 aus dieser Schar der Jünger auswählen und sie ganz besonders schulen. Er nannte sie dann Apostel. Und das war zu einer Zeit, als die Pharisäer, wenn wir nochmal Lukas Kapitel 6, Vers 11, den Vers vorher uns anschauen, vergegenwärtigen. Das war zu einer Zeit, als genau dies passierte, nämlich, dass die Pharisäer sich zusammenschließen, dass sie Intrigen schmieden, dass sie hinter seinem Rücken Pläne schmieden, wie können wir Jesus beseitigen. Und genau in dieser Zeit, zu jener Zeit, beruft Jesus die Apostel. Das Wort Apostel, das heißt so viel wie Gesandter. Apostellon, eigentlich Weggesandter. Damit könnte man auch einen Postboten bezeichnen, der gesandt ist und dann eben Post überbringt. Aber das ist hier nicht gemeint mit Apostel, sondern wenn wir dieses Wort hier in diesem Zusammenhang verstehen, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, das sogenannte Schaliach-Institut, die Schaliach-Einrichtung, die Leute wurden auch Apostel oder Boten genannt. Was bedeutet dieses Schaliach-Institut? Nun, ich hatte letztes Mal schon gesagt, es gab ein Gericht damals in Israel. Das war das höchste jüdische Forum. Das war das sogenannte Synhedrium oder Sanhedrin, wie es genannt wurde. Es bestand aus 70 Leuten. Und die regelten alle Dinge für Israel. Aber die konnten natürlich nicht ewig überall sein. Und wenn sich irgendwo ein Problem auftat, eine Rechtsbestimmung oder so geklärt werden musste oder ein Streitfall da war, dann sandten sie sogenannte Apostel dorthin. Oder Schaliachs, wenn man es so übersetzen will, eigentlich ist die Mehrzahlform im Hebräischen Schaliachim. Auch die Mehrzahl von Kibbutz ist nicht Kibbutze, sondern Kibbutzim. Oder auch von Kerub ist die Mehrzahl Kerubim, das ist einfach die Mehrzahlform im Hebräischen. Also diese Schaliachim, die sandte man dorthin und die traten dann auf mit derselben Autorität wie diejenigen, die diese Schalejachim sandten. Das waren die Apostel. Solche Leute, solche Schalejachim, die hatte man in Israel für das Sanhedrin. Man hatte sie auch, oder bedeutende Rabbinen, die auch nicht überall sein konnten, hatten auch solche Leute. Und indem Jesus hier 12 Apostel beruft, hat er sich an dieses Institut formal angeschlossen. Natürlich waren diese Leute beim Sanhedrin auch sehr qualifizierte Leute. Es waren natürlich dann auch Theologen, die dieses Gremium aussandte. Aber das Auffallende ist, Jesus wählte keinen einzigen Schriftgelehrten aus, keinen einzigen Pharisäer, keinen einzigen Rabbiner, sondern es waren alles einfache, ungelernte Leute. 4 von ihnen, das wissen wir, waren Fischer. Einer hatte den sehr verachteten Beruf eines Zolleinnehmers oder Steuereinnehmers, Levi oder Matthäus. Von den anderen wissen wir nicht, was sie beruflich waren. Aber es war auf jeden Fall nicht eine bedeutende, beeindruckende Schar, die er dort um sich scharte. Warum 12? 12 waren es deswegen, weil damit zum Ausdruck kommt, aus diesen 12 bildet sich Gott sein neues Israel. Das alte Israel bestand aus 12 Stämmen und jetzt also das neue. Der Lars kam letzten Freitag zu mir und sagte, es gibt noch einen Grund, warum das 12 sind. Mit 12 Schülern kann man sehr gut arbeiten. Ich habe das jetzt festgestellt in der Corona-Zeit, also das läuft ganz prima. Man hat alle im Blick und kann alle schulen. Mag auch sein, dass das ein Grund ist, aber wahrscheinlich nicht der erste Grund. Denn bitte erinnern wir uns an das neue Jerusalem. Da trägt jedes Tor einen Namen. In Offenbarung Kapitel 21, wir hatten das letztes Mal gelesen, und zwar den Namen eines Stammes in Israel. Und unten an der Mauer steht jeweils dann ein Name eines Apostels. Mit ihnen beginnt das neue Jerusalem. Dass die Apostel, die hier ausgebildet werden, diesem Schaliach-Institut entsprechen, das sehen wir, wenn wir ein paar Seiten weiterblättern. In Lukas Kapitel 9 werden diese 12 Jünger ausgesandt. Und dann lesen wir noch einmal in Kapitel 10, Lukas Kapitel 10, Vers 1, da wird von 70 anderen, die ausgesandt werden, gesprochen. Und dann heißt es in Lukas Kapitel 10, Vers 16, über diese 70 Jünger auch, wer euch hört, der hört mich. Das kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen. Ich kann nicht sagen, wer mich hört, der hört Jesus. Ja, eine Vermessenheit. Aber damals im Rahmen dieses Apostolats war das so. Die Apostel, wie sie auftraten, war in der Autorität dessen, der sie gesandt hat. Übrigens, deswegen haben wir das Neue Testament. Warum haben wir genau die Schriften drin, die wir jetzt im Neuen Testament haben? Nun, weil es die Schriften der Apostel sind. Wer euch hört, der hört mich. 12 Apostel, dann kamen noch 70 weitere hinzu. Einer, der sich selbst als Apostel bezeichnet und immer wieder auch kämpfen musste für den Umstand, dass er Apostel war, das war Paulus. Er nennt sich selbst eine unzeitige Geburt, aber ihr seht, es gab einen gewissen Rahmen von Aposteln. Es wird einmal auch von 120 Männern gesprochen. Ob das alles Aposteln waren, weiß ich nicht. Das lassen wir es offen. Aber ihr seht, es war eine große Schar und es ging in der neutestamentlichen Zeit immer um die Frage, wer ist Apostel und wer nicht. Einige nahmen das für sich in Anspruch, denn sie wussten, wenn sie so auftreten in Gemeinden, dann haben sie Autorität von vornherein. In der Offenbarung lesen wir einmal von der Gemeinde von Ephesus, da heißt es, ja, du hast geprüft, also du Gemeinde hast geprüft, ob die, die da auftreten, Apostel sind, und sie sind es nicht. Ja? Also das war eine Verführung, die damals in die Gemeinden hineinkam, aber es gab eben auch Apostel und die hatten eine große Autorität. Was waren die Apostel? Auch das noch einmal ganz kurz. Sie waren nicht der Grund der Gemeinde, das ist Jesus Christus und Jesus Christus allein. Aber, so heißt es in Epheser Kapitel 2, Vers 20, sie waren die Grundleger. Sie haben gleichsam diesen Grund überall hingelegt. Und darum wurden sie auch dann in alle Welt gesandt. Im Epheserbrief, Epheser Kapitel 3, Vers 5, werden sie auch noch ganz besonders genannt, nämlich heilige Apostel. Nun, wir sind alle Heilige und gleich am Anfang des Epheserbriefes wird davon gesprochen, dass wir alle Heilige sind. Der Brief ist an die Heiligen in Ephesus gerichtet. Aber sie waren es ganz in einer ganz besonderen Weise, insofern als Gott sie auserwählte, berief zu einem ganz besonderen Dienst. Wir hatten letztes Mal schon gehört von Petrus. Petrus, der zunächst in Jerusalem tätig war und dann ging nach Rom. Das wissen wir, können wir aus dem Neuen Testament auch folgern. Petrus spricht davon, als er den Brief schreibt, von Babylon, aber natürlich war er nicht in Babylon, sondern das war ein Deckname für Rom zu jener Zeit, war bekannt. Und dort hatte er als Apostel Schüler, als Mitarbeiter den Markus, der dann das Markus-Evangelium auch aufschrieb. Das hatten wir letztes Mal gehabt. Sind dazu bis dahin noch Fragen? Gut, dann gehen wir jetzt weiter zu den Jüngern. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, wenn man sich das ein bisschen einprägen will, diese 12 Namen, und das, wenn das nicht nur sozusagen Telefonzahlen für uns sind, ist es sinnvoll, sie in 3-4er-Gruppen einzuteilen. Wir haben 4-mal werden uns die 12 Apostel genannt. Einmal im Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 10, dann Markus Kapitel 3, dann hier in Lukas Kapitel 6 und dann noch einmal in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Die haben nicht immer die gleiche Reihenfolge. Aber ich sag mal, diese 4 Gruppierungen, die werden eigentlich bezeichnenderweise immer eingehalten. Also die erste Gruppe, dazu gehören immer Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes. Manchmal in einer anderen Reihenfolge Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas. Ist egal, aber die 4 werden immer zuerst genannt. Dann die zweite, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, auch in unterschiedlicher Reihenfolge. Und dann die dritte Gruppe, Jakobus, ein anderer Jakobus, Simon, Judas und Judas Iskariot. Simon, auch hier ein anderer, der Zelot genannt, damit er nicht hier mit Simon Petrus verwechselt wird. Das sind die 12 Apostel. Wie gesagt, wir hatten letztes Mal uns Petrus angeschaut. Wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Nicht nochmal. Warum wird er manchmal Simon genannt? Ich erinnere daran, und manchmal Petrus. Das hat durchaus seinen Sinn, meine ich. Und wir kommen jetzt zu Andreas. Übrigens noch etwas. Der Lars hat mich auch hingewiesen auf ein Buch, und zwar von John MacArthur, über diese 12 Jünger. Ich kenne das Buch nicht, ich habe es auch nicht gelesen, Lars, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber wer es haben möchte, ich habe es hier auf dem Stick. Ihr könnt es selbst mal haben, also man kann es auch selbst runterladen, ich glaube beim CLV-Verlag. Ja, ja, aber ihr könnt hier auch eine mitnehmen. Wie gesagt, ich kann nichts zu dem Buch sagen, aber Normalerweise ist MacArthur in der Regel sehr, sehr lesenswert. Gut, kommen wir jetzt zum zweiten, zu Andreas. Was erfahren wir über Andreas in der Bibel und was wird uns dann auch noch nachher aus der Tradition gibt es da Dinge, die wir vielleicht übernehmen können oder nicht. Aber fragen wir zunächst, was sagt die Schrift? Andreas, können wir sagen, war genau der, der Petrus, der Simon Petrus zu Christus brachte. Lasst uns das noch einmal aufschlagen. Johannes Kapitel 1 wird uns das berichtet, und zwar ab Vers 35. Johannes Kapitel 1, Vers 35. Da wird uns zunächst berichtet die Situation. Jesus kommt an den Jordan, er wird von Johannes dem Täufer getauft und Johannes weist auf ihn hin und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Und jetzt lesen wir mal ab Vers 35. Und am folgenden Tag stand Johannes, also Johannes der Täufer, wiederum da und zwei seiner Jünger, also der Jünger von Johannes dem Täufer. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und sie folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Jetzt kommt's. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus, Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein oder ein Fels. Andreas war also zunächst Jünger von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer weist auf Jesus hin und dann sagt Andreas, dann folge ich ihm nach. Andreas ist im Vergleich zu seinem Bruder Simon, ich sag mal, ziemlich blass. Ja, wir erfahren nicht viel von ihm. Wir gucken uns gleich noch die andere Stelle an, wo er vorkommt. Aber eins erkennen wir hier schon. Seine Stärke scheint zu sein, dass er in einem persönlichen Gespräch Menschen zu Jesus führt. Andreas hatte es von Johannes dem Täufer gehört, siehe, das ist das Lamm Gottes. Er schaltet, geht zu Simon Petrus, zu seinem Bruder und sagt, du, wir haben den Messias gefunden. Er ist gleichsam das Scharnier, um Simon Petrus für das Evangelium zu gewinnen. Und dann gehen Petrus und Andreas wieder zum Fischefangen. Sie folgen dann immer wieder auch Jesus nach. Jesus beruft sie. Wir hatten das gelesen in Lukas Kapitel 5. Und dann taucht dieser Andreas noch einmal bei einer Begebenheit auf. Und zwar, wir lesen von ihm in Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6. Lasst uns das bitte aufschlagen. Das ist die bekannte Geschichte von der Speisung der 5000. Eine große Menge folgt Jesus. Es war irgendwo in der Gegend vom See Genezareth. Hier kann man ihn ganz klein sehen, da, nicht? Also im Norden Galiläas. Und dann passiert Folgendes, Vers 5. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Und da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Ach, ich habe da einen Knaben gefunden. Ich sage es mal mit meinen Worten. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer. Es waren etwa 5000 und so weiter. Also Andreas hatte diesen Mann, diesen kleinen Jungen da entdeckt, der da mit ein paar Broten rumlief. Das ist, abgesehen von einer Begebenheit, die wir schon letztes Mal gelesen haben, aus Johannes 12, das Einzige, was wir von Andreas hören. Ich sagte es schon, er steht im Schatten von seinem Bruder Simon Petrus. Ja, in dieser Geschichte Johannes 12, wo Philippus angesprochen wird von hellenistischen Juden und wir wollen gerne den Messias sehen. Und dann geht Philippus erst zu Andreas und sagt, dann gehen wir gemeinsam jetzt zu Jesus und fragen ihn. Sonst erfahren wir nichts. Aus der Tradition, wie gesagt, aus der Tradition, das ist nicht verbindlich, einiges spricht dafür, dass er hier ganz im Osten, also in Ostanatolien, evangelisierte und dort war sein Hauptdienst. Er wurde dort von einem Provinzgouverneur, wie gesagt, das ist Tradition, das steht nicht in der Bibel, von einem Provinzgouverneur dann aufgegriffen und verfolgt. Warum? Weil Andreas auch wieder im persönlichen Gespräch die Frau dieses Provinzgouverneurs da zu Jesus geführt hatte, zum Christen gemacht hatte. Das schmeckte diesem Mann gar nicht. Und er wurde dann wohl irgendwie gefangen genommen und gekreuzigt. Ihr kennt vielleicht dieses X-Kreuz, das immer bei Bahnübergängen steht. Dieses X-Kreuz, das nennt man auch Andreas-Kreuz. Warum nennt man das Andreas-Kreuz? Weil die Tradition sagt, an einem solchen Kreuz ist Andreas dann auch gekreuzigt worden. Wie gesagt, das ist Tradition, muss man nicht glauben, aber vielleicht, dass ihr euch das ein bisschen behaltet, das ist die Tradition. Übrigens, gemäß den Traditionen ist jeder, vielleicht bis auf einen, aber sonst jeder der Apostel hat den Märtyrertod erlitten. Jeder. Er ist dann wohl in Patras erst, das liegt hier, bestattet worden und dann in einer feierlichen Prozession nach Konstantinopel gegangen. Und der Patriarch von Konstantinopel beruft sich bis auf den heutigen Tag als Nachfolger von Andreas zu sein. Kann man glauben oder auch nicht, ist egal. Andreas, dann Jakobus und Johannes, ein weiteres Brüderpaar neben Petrus und Andreas. Die sind bekannt. Sie haben einen Vater, Zebedäus heißt der, und sie hatten eine Mutter. Diese Mutter wollte immer, dass ihre Söhne doch möglichst eine tolle Position kriegen. Übrigens wisst ihr, wie Jesus die beiden jungen Brüder nannte? Ja. Boanerges oder eben auf Deutsch die Donnersöhne. Wer sich das aufschreiben will, Markus Kapitel 3, Vers 17. Tatsächlich war Jakobus eifrig, donnernd, leidenschaftlich, inbrünstig, er war ein feuriger Mensch. Woraus wissen wir das? Nun, zusammen mit seinem Bruder Johannes hatten sie eine Überlegung. Schlagen wir dazu mal bitte auf. Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9. Jesus befindet sich hier schon in Lukas 9. Das ist erstaunlich. Ja? Lukas Evangelium hat 24 Kapitel. Hier in Lukas 9 schon auf seinem Weg nach Jerusalem. Ja, da beginnt schon der Weg nach Jerusalem, wo er dann auch gekreuzigt wird. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, also von Galiläa hier oben, da müssten sie ja dann durch Samaria, da passiert Folgendes. Und das lesen wir in Lukas Kapitel 9. Ich lese mal, wollen wir jetzt nicht zu viele, ja, lesen wir mal ab Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Da sandte er Boten vor sich her, diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm, also Jesus, die Herberge bereiten. Und man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Es gab immer ziemliche Differenzen zwischen den Samaritern und den Juden. Als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es ja auch Elia getan hatte? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Donnersöhne. Ich sagte schon, die Mutter von diesen beiden Söhnen, die Mutter der Söhne des Zebedäus, die wollte, dass ihre Söhne zur Rechten und zur Linken dann im Reich Gottes sitzen. Also wenn schon, denn schon. Wisst ihr, was Jesus sagte diesen beiden, dieser Frau? Er sagte: Du, was du dir da so schön ausmalst, ich habe erst eine andere Frage an euch. Könnt ihr den Kelch trinken? Jakobus war dann der erste Märtyrer. Er bekam seine Krone, aber es war eine Märtyrerkrone. Schlagt mal auf, Apostelgeschichte 12, bitte. Apostelgeschichte Kapitel 12. Nicht? Stephanus war ja schon gesteinigt worden, dadurch gab es eine Zerstreuung der Gemeinde. Die Apostel blieben noch in Jerusalem und jetzt passierte Folgendes, Apostelgeschichte Kapitel 12. Ab Vers 1. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Der erste, der Apostel, der getötet wurde. Es kann gut sein, dass wir uns einbilden, oder dass wir Erwartungen haben, so würde ich es mal sagen, als Christ. Jesus weist uns immer auf eins hin, auf das Kreuz. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Aber er war ein feuriger Mensch und ich sage euch, solche Leute sind mir irgendwie immer lieber als so Leute, die so lethargisch in den Tag hineinleben. Aber gut. Er hatte einen Bruder, der Jakobus, und das ist der andere, das ist der Johannes. Mal ganz ehrlich, wenn wir an Johannes denken, an was denken wir? Wir denken daran, dass er der Apostel der Liebe war, oder? Und tatsächlich, wenn wir die gesamten Briefe von ihm lesen und auch das Evangelium, kommt 80 Mal in den wenigen Kapiteln das Wort Liebe vor. Aber ihr Lieben, er war kein Mann der Sentimentalität. Liebe war für ihn nicht sentimental sein. Schlagt mal auf, nur ein Wort, 2. Johannes, Kapitel 11. Ich glaube, dass kein Apostel so scharf, so deutlich zu Irrlehren Stellung nahm. 2. Johannesbrief, und da heißt es, ich lese mal ab Vers 7, nur mal ein paar Verse. Das gleiche lesen wir auch im 1. Johannesbrief, aber da ist es ein bisschen ausführlicher, deswegen nehme ich hier 2. Johannes Vers 7. Da schreibt dieser Johannes, den wir als Apostel der Liebe kennen, ja? Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Was für eine Aussage, ihr Lieben. Was für eine Aussage. Der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaft. Und das hören wir von niemand anderem als von dem, den wir als Apostel der Liebe kennen. Liebe ist niemals Sentimentalität, sondern es ist immer sehr deutlich Stellung nehmen zur Irrlehre, eine Liebe, die gegründet ist auf der Wahrheit. Übrigens, es ist keine Liebe. Es ist vielleicht eine Affenliebe, so will ich es mal nennen, wenn wir allen Leuten versuchen, nach dem Mund zu reden. Wenn wir everybody's darling werden wollen. Es zahlt sich auf die Dauer nicht aus. Das weiß jeder, der Kinder hat. Das weiß jeder Lehrer. Und das weiß auch jeder, der in der Gemeinde verantwortlich Dienst tut. Als Ältester. Johannes, er kommt öfters vor, wir haben verschiedene Briefe von ihm, habe ich schon gesagt, das Johannesevangelium natürlich und dann auch noch die Offenbarung, ihr Lieben. Wir hatten am vergangenen Sonntag viel über die Mächte gehört, über die Exousiai, wie sie auf im Griechischen heißen, über die Herrschaften, die Fürstentümer, die Gewalten. Man müsste vielleicht mal genauer sich anschauen, was über diese Gewalten gesagt ist. Es wird einmal von ihnen gesagt, dass sie von Gott und in Christus geschaffen wurden, etwa im Kolosserbrief. Aber dann auch, dass sie von ihm abgefallen sind und manchmal dadurch unter der Herrschaft des Teufels stehen. Und insofern sind diese Mächte, die uns hier in dieser Welt begegnen, ich sag mal schillernd, die Obrigkeit, der Staat, er ist notwendig. Ganz klar, wir können nicht auf ihn verzichten. Alles andere würde zu einer Anarchie führen. Aber er ist immer auch gefährlich für die Gemeinde. Einerseits ist der Diener Gottes, das lesen wir in Römer Kapitel 13. Andererseits lesen wir in Offenbarung 13, dass dieser Staat auch die Exousia, die Macht vom Drachen bekommen hat. Lest mal diese Verse. Da denkt man, ja, was denn nun? Wie gesagt, keiner bringt so deutlich die Antithese zum Ausdruck. Ich finde auch manchmal, wie scharf Johannes in seinem ersten Brief schreibt, da es bleibt kein Kompromiss übrig. Ja? Entweder Wahrheit oder Lüge. Entweder Liebe oder Hass. Nicht? Würde man denken manchmal, Johannes, da gibt es doch auch noch Zwischentöne. Nein, nicht. Johannes, der Apostel der Liebe, die Tradition sagt, dass er dann hierher ging, in dieser Gegend, also im westlichen Kleinasien, seinen Dienst tat. Er wurde ja dann auch auf die Insel Patmos verbannt. Heute sagt man, dass sein Grab in Ephesus liegt. Und dort nahm er dann auch Maria, die Mutter von Jesus, zu sich. Jesus hatte ihm ja auch dies gesagt am Kreuz: Siehe, das ist deine Mutter und das ist dein Sohn, dann zu Maria. Meine Frau und ich, wir waren mal in der Kirche, die ist eine Riesenkirche, aber jetzt eben nur noch ein Trümmerhaufen. Ja. Gut, kommen wir zur zweiten Gruppe, das ist Philippus. Philippus, von dem hatten wir schon gelesen. Dieser Mann kam aus Bethsaida, liegt auch in Galiläa. Und damit kam er aus dem gleichen Ort, ihr Lieben, wie Petrus und Andreas, die kamen ja auch. Die waren nachher tätig im Kapernaum. Die Karte ist zu klein jetzt hier. Aber wenn ihr euch den See Genezareth vorstellt, Kapernaum lag am See von Galiläa, Bethsaida ein bisschen weiter weg, aber auch ziemlich im Norden des Sees von Genezareth. Und da kam dieser Philippus auch her. Die Stadt war nicht groß, oder das war ein kleines Kaff. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Philippus auch schon vorher mit Petrus und mit Petrus und Andreas bekannt war. Möglicherweise war Philippus auch ein Fischer. Das können wir daraus folgern, dass er in Johannes 21, als Petrus dann sagte: So, ich gehe wieder fischen. Ja, jetzt waren sie in Galiläa, Jesus hatte sie dorthin bestellt. Was machen wir hier? Oh, gehen wir wieder an die Arbeit, ja, also fischen. Und da kam Philippus mit. Vielleicht war das auch sein Beruf, ich weiß es nicht. Philippus wird uns einmal berichtet, und zwar von Philippus erfahren wir einmal, das hatten wir eben gerade schon gelesen, bei der Speisung der 5000, wo Philippus eben ja ziemlich realistisch sagte: Ja, haben wir fünf Brote und zwei Fische, was ist denn das hier für so viele Menschen? Du kannst vergessen. Ja. Das war Philippus. Philippus war ja mehr praktisch, vielleicht mehr praktisch orientiert. Ist immer schwer, aus ein paar Indizien was wirklich eine ganze Charakteristik zu folgern. Wir lesen von ihm noch einmal eine Frage. Jesus war mit seinen 12 Jüngern zusammen und da lesen wir Folgendes über ihn in Johannes Kapitel 14. Schlag das bitte mal auf. Johannes Kapitel 14, Vers 8. Jesus ist im Gespräch mit seinen Jüngern. Es ist war gerade das Abendmahl geschehen. Jesus hatte den Jüngern die Füße gewaschen. Sind die letzten Reden von ihm. Und dann heißt es in Johannes Kapitel 14, das bekannte Wort, Johannes 14, Vers 6, fangen wir damit mal an. Jesus spricht zu ihm, und zwar zu Thomas, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und jetzt sagt Jesus noch etwas, Vers 7. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt, und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und das genügt uns. Da sagt Jesus zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. Und das musste bei Philippus Klick machen. Über das Ende von diesem Philippus ist nichts Genaues bekannt. Es gab vor einigen Jahren, da hat ein Archäologe auf sich aufmerksam gemacht, ein italienischer Archäologe, der sagte: Ich habe jetzt das Grab von Philippus gefunden. Und zwar in der Westtürkei, also hier in der Gegend irgendwo. Das ist möglich. Die Tradition sagt, dass der Philippus tätig war hier in Skythien und dann in dem, was wir heute als Ukraine bezeichnen, also bis hinein, ich sag mal, im Kaukasusgebiet. Mehr wissen wir nicht. Er soll dann dort auch den Märtyrertod gestorben sein. Kommen wir zum nächsten Jünger, Bartholomäus. Bartholomäus, das heißt, wenn man es übersetzt, der Sohn, Bar oder Ben, Ptolomäus, also der Sohn von Ptolmäus oder von Ptolmai. Die Tradition sagt, dass es der gleiche ist wie der Nathanael, also von dem wir auch in Johannes Kapitel 1 gelesen haben. Dafür spricht einiges. Nathanael kam aus Kana, das wissen wir auch aus Johannes Kapitel 21, 2. Kana ist uns bekannt von der bekannten Hochzeit, und das liegt nicht weit von Nazareth entfernt. Und das Erste, was wir von diesem Nathanael zu hören kriegen, ist: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Klar, da gab es offensichtlich so eine Rivalität zwischen Kana und Nazareth. Und was kommt schon aus dieser Stadt? Gutes. Aber dann wendet sich Jesus zu diesem Mann und spricht mit ihm. Und das lasst uns doch noch einmal lesen. Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. Also erst wird ja die Geschichte von Andreas erzählt. Und dann lesen wir Folgendes, ich lese mal ab Vers 43. Johannes Kapitel 1, ab Vers 43, ja und weiter dann. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Also er war am Jordan ja, wo Johannes der Täufer tätig war, und wollte dann in den Norden ziehen. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus, hatten wir gerade. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Aus so einem Kaff, ganz bei uns in der Nähe. Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Was für ein Bekenntnis. Ja? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Das wird ja Nathanael dann auch, was wird er an Wundern auch sehen? Was wird er sehen, wie Jesus Tote auferweckt hat? Wie Jesus 5000 speist und so weiter. Du wirst Größeres als dieses sehen. Aber Nathanael war wahrscheinlich zusammen mit Philippus. Philippus, achtet mal darauf, wie Philippus anfängt zu sagen: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben. Vielleicht waren die beiden, die kannten sich ja ganz offensichtlich, vielleicht hatten die beiden immer wieder im Alten Testament, in der Bibel, gelesen, studiert, und jetzt macht es bei Philippus Klick und dann auch gleich bei Nathanael: Das ist der Sohn Gottes. Nathanael, Bartholomäus, der Sohn des Ptolemäus, so heißt es. Der Überlieferung nach soll Bartholomäus bzw. Nathanael hier bis nach Persien, Iran und sogar Nordindien gegangen sein und dort das Evangelium verbreitet haben. Danach soll er dann nach Albanien gegangen sein, also nördlich von Griechenland, und dort dann den Märtyrertod gestorben sein. Das ist Tradition. Andere geben an, dass er im Norden des Iran gestorben ist, und auch dort wird seine Grabstätte bis zum heutigen Tag verehrt. Übrigens ganz besonders auch von den Armeniern, weil sie meinen auch, dass dieser Bartholomäus ihnen zum ersten Mal das Wort Gottes, das Evangelium, gebracht hat. Noch einmal, Tradition, weiß ich nicht. Aber was ihr auf jeden Fall mal euch klar sein sollt, die gingen tatsächlich in aller Herren Länder, ja? Bis nach Persien, so jedenfalls die Tradition. Dann kommt Matthäus, der nächste Jünger, Matthäus. Wir hatten von ihm schon gehört. Und es gibt im gesamten Matthäus-Evangelium zwei Aussagen über ihn. Er saß am Zoll, und als Jesus ihn auffordert: Steh auf, folge mir nach, da stand Matthäus auf und folgte ihm nach. Das ist alles, was wir darüber hören. Im Lukas-Evangelium hören wir dann noch, dass er auch noch mal Leute einlud, Zöllner, dass sie auch von Jesus hörten. Wir hatten das gehabt. Das ist alles. Aus dem Evangelium geht auf jeden Fall auch eines hervor, dass er sehr vertraut war mit dem Alten Testament. Das Matthäus-Evangelium ist dadurch gekennzeichnet, dass es immer wieder heißt: Dies geschah, auf das erfüllt wurde. Oder dies geschah, damit erfüllt wurde. Oder die Stern geschrieben, damit erfüllt wurde. Matthäus bringt immer wieder den Bezugspunkt zum Alten Testament. Wie gesagt, Matthäus nimmt sich sehr zurück. Das ist interessant, denn das Matthäus-Evangelium ist das am häufigsten gelesenste Buch vom gesamten Neuen Testament. Also Statistik, ich habe das auch noch gelesen. Ich will nicht mehr dazu sagen, die Tradition sagt, dass auch er nach Mesopotamien ging, also was heute Irak ist, sage ich mal, und dann auch nach Persien und dort verbrannt wurde. Seine Gebeine sollen dann oder seine, was übrig geblieben ist, hier nach Italien gekommen sein. Südlich von Neapel ist eine Stadt, die heißt Salerno. Und dort sollen die liegen, ist wiederum Tradition. Aber noch einmal, Matthäus ging auch und predigte dann dort in Mesopotamien, also im heutigen Irak, das Evangelium, das Wort Gottes. Dann kommen wir zu Thomas, den letzten der zweiten Vierergruppe. Wenn wir von Thomas hören, dann hören wir sofort der zweifelnde Thomas, der ungläubige Thomas, der nicht geglaubt hat. Stimmt auch. Als Jesus das erste Mal am Auferstehungstag den Jüngern erschien, war Thomas aus irgendeinem Grund nicht dabei. Und die Jünger erzählten dann nur, wir haben den Messias gesehen. Und Thomas sagt, bevor ich nicht meine Hände in seine Wunden gelegt habe, glaube ich nichts. Eine Woche später ist das dann geschehen. Ist euch die Geschichte bekannt oder wollen wir sie lesen? Wie? Ist okay. Okay, also Johannes 20, wer mitschreiben will, Vers 24 folgende, wer mitschreiben will. Aber dann kommt Thomas noch an einer anderen Stelle vor. Wisst ihr wo? Johannes Kapitel 11, schlag das mal auf. Johannes Kapitel 11. Und dann noch an einer Stelle, aber die kommen wir gleich. Aber Johannes Kapitel 11 erstmal. Johannes Kapitel 11 wird mitgeteilt, dass Lazarus erst krank ist und dann gestorben ist. Und ich lese mal ab Vers 6. Ich springe jetzt einfach mal rein in die Geschichte. Als er, also Jesus, nun hörte, dass jener krank war, der Lazarus, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und daraufhin nun sagte es ihnen, also Vers 15, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Und da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Ganz offensichtlich hatten die Jünger nicht viel Lust, kam ja dann auch davor zum Ausdruck, das ist gefährliches Pflaster. Ja, gerade wollten sie Jesus noch steinigen, Johannes 8 lesen wir das. Also nicht schon wieder dahin, das wäre ja Selbstmord. Aber Thomas sagt, lasst uns hingehen. Wenn es sein muss, okay, dann sterben wir mit ihm. Thomas war Christus ergeben. Noch eine Begebenheit wird uns von ihm berichtet und die lesen wir in Johannes Kapitel 14. Das Kapitel 14 ist ja übrigens aufgeteilt, dass Jesus auf 3 Fragen von Jüngern antwortet. Ja? Wenn ihr es mal gliedert. Aber schauen wir uns jetzt erstmal an. Ich lese mal ab Vers 1. Johannes Kapitel 14 ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr nicht und ihr kennt den Weg. Und jetzt die erste Frage oder der erste Einwand. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir dann den Weg wissen? Und dann sagte Jesus dieses weltbekannte Wort, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes, ein Mann, der Christus ergeben war. Was sagt die Tradition? Übrigens eine ziemlich glaubwürdige Tradition, dass er bis nach Südindien gegangen ist. Es gibt in Südindien bis jetzt immer noch Christen, die nennen sich Thomas-Christen, und zwar deswegen, weil sie sich auf diesen Thomas beriefen. Als im 15. Jahrhundert die Portugiesen, die waren ja vor den Engländern in Indien, dorthin kamen, trafen sie auf diese Leute und die berichteten ihnen noch von der Tradition von diesem Thomas, auf den die sich zurückberiefen, bis nach Südindien. Die sogenannten Thomas-Christen. Ist es vielleicht auch nicht mal ganz so unwichtig zu sagen, dass das Evangelium verbreitet wurde bis nach China hin. Ja? Das wissen wir, es wurde dann wieder ausgerottet. Das Evangelium, aber Hudson Taylor war keineswegs der erste China-Missionar, das war viel, viel früher. Und da wurden Steinsäulen gefunden, also Steinstelen, die von Christen stammen mussten, und zwar auf der Seidenstraße. Übrigens hat man sogar bis in Japan und in Sumatra aus dem 8., 9. Jahrhundert solche Stelen gefunden, die darauf hinweisen, dass dort schon das Evangelium dort verbreitet wurde. Also ziemlich früh in den ersten Jahrhunderten. Wie das dahin kam, wissen wir nicht. Man hat auch keine Christen mehr gefunden dann, als man im 15., 16., 17. Jahrhundert dann wieder dorthin kam. Aber man hat Stelen gefunden, die aus jener Zeit stammen mussten, haben da irgendwelche Archäologen herausgefunden. Von diesen Thomas-Christen, die sind sozusagen, ich sag mal, übrig geblieben. Kommen wir zur letzten Gruppe, da können wir viel kürzer sein, denn wir wissen viel weniger. Da ist Jakobus einmal der Sohn des Alpheus. Es wird nichts über ihn gesagt, wir wissen nichts über ihn. Die Tradition sagt, dass er einmal identisch ist mit Jakobus dem Kleinen, von dem in Markus Kapitel 15, Vers 40 die Rede ist, in Trient, also in dem Konzil von Trient im römischen Katholizismus, ist das sogar Glaubenslehre gesagt, also die hat das sogar festgelegt, dass man das glauben muss, weiß ich nicht, es ist auch nicht so wichtig eigentlich. Sein Grab wird in Rom verehrt. Was vielleicht noch interessant ist über diesen Jakobus, den Sohn des Alpheus, schlagt mal auf Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2. Da lesen wir von der Berufung des Matthäus und über den wird gesagt, Vers 14, und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus. Wenn das der gleiche Alpheus ist, dann waren Matthäus und dieser Jakobus Brüder. Aber es ist nicht deutlich, ob es der gleiche ist. Ja, es gibt diese Tradition, aber wie gesagt, das ist nicht deutlich. Mehr wissen wir über diesen Jakobus nicht. Wir können kurz über ihn sein. Dann haben wir noch den Simon, den Zelot. Was waren die Zeloten? Wenn wir dieses Wort ganz einfach übersetzen ins Deutsche, dann heißt es nichts anderes als Simon der Eiferer. Aber Zelot hatte damals eine ganz bestimmte Bedeutung, einen ganz bestimmten Sinn. So nannte man nämlich die Guerillakämpfer in Galiläa, die gegen die Römer gekämpft haben. ich sag mal, Terrorakte begangen haben. Auch ein solcher gehörte zur Schar der Jünger Jesu. Mehr wissen wir auch nicht über ihn. Wie gesagt, ich kann kurz über ihn sein. Der Tradition nach soll er bis nach Babylon gegangen sein, also auch in das Zweistromland, und dort soll er dann zersägt worden sein. Aber schaut euch mal an, gesellschaftlich, was für unterschiedliche Typen da drin waren. Da waren einmal ein Matthäus drin, der also ein, ich sag mal, ein sehr Rom treu war. Ja, er stand in Diensten Roms, und dann ein Simon Zelot, der nun, ich sag mal, auf der ganz anderen Ecke stand. Ja. Dann haben wir noch einen Judas, also nicht den Iskariot, sondern den anderen Judas. Der wird in anderen Aufzählungen von den 12 Aposteln auch Thaddäus genannt oder auch Lebedäus. Ja. Ist vermutlich der gleiche. Er soll bis nach Arabien gegangen sein und nach Persien, also auch ziemlich weit weg. Von ihm haben wir nur einen Bericht. Und zwar ist das die dritte Frage, die im Johannesevangelium Kapitel 14 auftaucht. Schlag das auch noch einmal auf, Johannes Kapitel 14, die Verse ab Vers 22. Ich lese mal ab Vers 20, Johannes 14, Vers 20. Da sagt Jesus: An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und da spricht Judas, und jetzt heißt es ausdrücklich nicht der Iskariot, also dieser Judas da, ja. Nicht der Iskariot zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr des Vaters, der mich gesandt hat, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Und so weiter dann. Das ist das einzige Mal, wo dieser Judas, nicht der Iskariot, auftritt. Auch von ihm wird gesagt, dass er hier im Osten tätig war, dann danach dorthin ging und das Evangelium verkündete. Ja, und dann haben wir noch den letzten Judas, den Judas Iskariot, deswegen habe ich da so ein komisches I dahinter geschrieben. Judas Iskariot war vermutlich der einzige, der nicht Galiläer war von den Jüngern, sondern aus Judäa kam. Wir haben jedenfalls den Ort Iskariot zweimal. Einmal war er, ich sag mal, östlich, östlich des Jordan, da gibt es ein Iskariot, und dann noch einmal 20 Kilometer, ungefähr 25 Kilometer südlich von Jerusalem, ein kleiner Ort. Vermutlich kam er aus diesem Ort. Von diesem Ort lesen wir einmal im Josua-Buch Kapitel 15 bei der Gliederung, bei der Einteilung der Stämme. Jesus wusste von Anfang an, dass dieser Judas ihn verraten wird. Der hat nie etwas gesagt. Lest mal Johannes Kapitel 6, Vers 70. Schlag das mal auf. Bitte. Johannes Kapitel 6, Vers 70.
Petrus hatte gesagt, Vers 69, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den 12 war. Er verriet ja Jesus dann, wir wollen das jetzt nicht besprechen, auch aus Zeitgründen, er erhängte sich. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 1 schildert Petrus einmal, dass er kopfüber gestürzt sei und seine Eingeweide, seine Gedärme ausgeleert habe. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ihr Lieben, wenn jemand in Jerusalem, in der heiligen Stadt, Selbstmord begeht, dann war er absolut unrein. Ja, das war schon ein absolutes No-Go. Und was machte man, um so jemanden, damit sich nicht viele Leute verunreinigen, um so jemanden dann zu beseitigen? Man kippte den einfach über die Mauer. Und genau darüber spricht Petrus hier. Ja. Mit dem Geld übrigens, diese Silberlinge, die Jesus ja dann wieder den hohen Priestern und Schriftgelehrten dann wieder hinwarf und sagte, ich will damit nichts zu tun haben, ich habe Sünde begangen. Da haben die ja einen Friedhof gekauft, wo die Pilger, wenn die mal da gestorben waren, dann beerdigt wurden. Ihr müsst euch das vorstellen, da kamen ja Tausende, Hunderttausende nach Jerusalem, dreimal im Jahr. Und von diesen Pilgern starben natürlich auch ein paar dort, Herzinfarkt oder was auch immer. Ja, was machte man mit denen? Die hatten keine Angehörigen da. Was sollte man mit denen machen? Wer sollte die dann beerdigen? Und dafür kaufte man eben diesen Friedhof und beerdigte diese Leute da, die als Pilger dann dort starben. Man durfte das Geld nicht mehr in den Tempelschatz nehmen, sondern man musste irgendetwas anderes nehmen und das nahm man dafür. Judas Iskariot. Es wäre hochinteressant, wir können es jetzt nicht mehr machen, was Jesus alles an Bibelstellen zitierte, wo auch dieser Judas schon im Alten Testament verheißen ist. Psalm 41, Vers 9, Psalm 55, Sacharja 11. Petrus zitiert in Apostelgeschichte 1, als er über Judas spricht, Psalm 109. Das ist alles hochinteressant, wollen wir jetzt nicht machen. Aber eins möchte ich zum Abschluss euch noch mitgeben. Ihr Lieben, man kann sehr lange mit Jesus auf engstem Raum zusammen sein. Sehr eng. Wenn man andere Vorstellungen hat, als die, die Jesus hatte, dann kann man auch zum Verräter werden. Das können wir von Judas lernen und das kann uns auch zur Warnung dienen. Es gibt immer eine Folge, wenn wir das Wort Gottes hören, auch hier. Entweder zum Segen, zum Heil, so sagt es Paulus einmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, oder zum Fluch, zum Tod. Aber es hat immer eine Wirkung.